Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Lyrikgespräch aus dem Berliner Deutschlandfunk Kulturfunkhaus, wie immer mit zwei Gästen. Ich freue mich, dass an diesem Nachmittag mit mir diskutieren Maren Jäger, Lyrikspezialistin von der hiesigen Humboldt-Universität. Ich grüße Sie.
Guten Tag, es ist mir eine Freude.
Und Alexandru Buluz, ständiger Teilnehmer unserer Deutschlandfunk-Lyrikrunde. Guten Tag, Herr Buluz.
Guten Tag.
Wir sprechen heute über Thilo Krauses neuen Band, Das uns findet, wer will, erschienen im Münchner Hansa Verlag, und zu Beginn über Andra Schwarz, Tulpa bei Poetenladen Leipzig. Andra Schwarz, 1982 in der Oberlausitz geboren, lebt in Leipzig. Sie studierte von 2013 bis 2017 am Deutschen Literaturinstitut und gewann 2015 den Lyrikpreis beim Open Mic und 2017 den Leonson-Lena-Preis beim Literarischen März in Darmstadt. Und der Titel ihres neuen Bandes gibt erste Rätsel auf: Tulpa. Durch die Fernsehserien Twin Peaks und Akte X ist das Tulpa-Phänomen einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Alexandru Buluz, was kann man über dieses Tulpa-Phänomen sagen? Was ist es überhaupt?
Es ist ein mehrdeutiges Wort mit mindestens drei Bedeutungen. Ob sie nun von der Autorin allesamt beabsichtigt worden sind oder nicht, ist eine andere Frage. Und man sollte vielleicht noch vorausschicken, dass der Titel gar nicht von der Autorin stammt, sondern von einer anderen Person, die ihr dann diesen Titel im Gespräch vorgeschlagen hat, so zumindest laut Anhang. Aber ich will auf die Bedeutungen von Tulpa zu sprechen kommen. Das Wort hat einen alemannischen Ursprung und leitet sich her vom Tulpen, Tulpen, Dülpen, was schlagen bedeutet. Es hat einen persisch-türkischen Ursprung von Dulban, Dülbend, Dülpend, was mit dem Turbantuch zusammenhängt, mit dem die Blüte der Tulpe, der Blume, verglichen wurde. Und es hat schließlich einen tibetisch-buddhistischen, das heißt religiösen Ursprung. Eine Tulpa ist dort ein irdischer Körper, den ein Buddha manifestiert, um diejenigen zu lehren, die das Nirvana, also das richtige Leben, noch nicht erreicht haben. Und dieses Konzept wurde historisch gesehen erst kürzlich, das heißt erst im 20. Jahrhundert, von vor allem Theosophen mobilisiert und modifiziert. Tulpa ist hier, und darauf bezieht sich Andra Schwarz, ein Konzept für ein materialisiertes Wesen oder eine Gedankenform, typischerweise in menschlicher Gestalt, das durch spirituelle Praxis und intensive Konzentration erschaffen wird.
Genau, es beschreibt eine Transformation durch Gedanken, erhält eigentlich Unbelebtes ein Bewusstsein, Maren Jäger. Dieses Tulpa gibt erste Hinweise, ist aber nicht das einzige Motto, das diesen Band strukturiert. Welche hinzugestellten Themen haben Sie denn ausmachen können?
Ja, das sind eine ganze Menge, und sie sind allesamt auch ziemlich finster, und davon zeugen Titel, davon zeugen auch die unterschiedlichen Motti, die den Kapiteln oder Zyklen und dem ganzen Band vorangestellt sind, und auch die Themen oder die Glutpunkte in Andra Schwarz Gedichtband markieren. Tulpa, dieser Band wird eröffnet von einem Zitat aus Ingeborg Bachmanns Roman Malina: Tiere werde ich anbeten in der Nacht, mich an den heiligsten Bildern vergreifen, mich an alle Lügen halten, vertiert werde ich sein im Traum und mich töten lassen wie ein Tier. Und in der Tat könnte man diesen Band auch als ein Bestiarium betrachten, ein Bestiarium, zu dem auch der Mensch gehört, einschließlich des Ich, dessen Körpergrenzen oft mit Tieren verschmelzen. Von dem Roman Malina ist auch das Motto des dritten Zyklus geborgt: Es ist nicht mein Vater, es ist mein Mörder. Das ist ein Zyklus, in dem es um eine sehr vielgestaltige, fast bedrohlich dämonische Vaterfigur geht. Und Bachmann ist aber nicht die einzige weibliche Referenzfigur. Die zweite ist die große US-amerikanische Dichterin Sylvia Plath. Und deren Gedichte sind ja bekanntlich auch alles andere als hell und heiter. Und Andra Schwarz zitiert als Motti zweier Zyklen die finsteren, um nicht zu sagen verzweifelten Verse von Sylvia Plath, in denen es um weibliche Unfruchtbarkeit geht. Auch allein schon die Titel der Zyklen, Limbus Infantium, der Ort für die Seelen ungetauft gestorbener Kinder und Säuglinge, Moira, griechisch Teil, das, was einem zuteil wird, zugeteilt ist, das von den Göttern vorher bestimmte Schicksal von jedem lebenden Wesen. Die Titel der Zyklen 2 und 3 zitieren die Seele Serie Twin Peaks, darüber sollten wir später vielleicht auch nochmal sprechen. Also diese durch die Motti und Titel aufgerufenen Themen und Motive sind auch diejenigen des Bandes. Sie sind mit und untereinander vielfach sehr kunstvoll verknüpft. Und übrigens, der letzte Zyklus, wenn es dunkel wird, dunkel ist es da schon längst, nimmt sich als Motto das Gedicht Der nackte Leib von Eis der großartigen koreanischen Dichterin Kim Ye-sun, die unlängst auch die Berliner Rede zur Poesie gehalten hat. Das sind nur einige der Koordinaten des Gedichtbandes.
Wir hören jetzt mal rein in den Anfang des Tulpa-Bandes. Wir treffen einen Elefanten, und zwar den sprichwörtlichen, der manchmal als Zeichen des Unausgesprochenen im Raum steht.
Er kommt mir nach, steht auf einem Minenfeld im Gras und ich haarscharf daneben, zähle Halme zwischen Zehen. Es ist zum Niederknien, sein einsames Trompeten in der Wildnis, so schön wie Flöten. Bis etwas explodiert. Licht an, Licht aus. Ich sperre ihn ins Beinhaus, wo alte Schädel liegen. Du sorgst dich, bringst Decken, gescheckte Wärme, heilige Kühe in meine Nähe. Ringst mit seinem Rüssel an trüben Tagen und ich, ach so schwarz, sitze zwischen Heerscharen an Krähen vor einem Tümpel. Finsternis im Herrgottswinkel, drin verschwommen sein Gesicht.
Andra Schwarz, Tulpa, mit einem direkt zu Beginn auftauchenden Elefanten, der auf einem Minenfeld aus Gras ausgemacht wird. In welcher Weise, Maren Jäger, steht denn dieses Gedicht beispielhaft für diese Sammlung?
Ja, dieses Gedicht ist sicher nicht ohne Grund an den Anfang der Sammlung gestellt worden. Es nimmt sich ein imaginäres Tier, es nimmt es wörtlich. Der Elefant im Raum, eine bildhafte Beschreibung für ein unausgesprochenes Problem, das für alle Beteiligten einer Situation offensichtlich ist, das aber im Raum im Weg steht wie ein Elefant und nicht benannt wird, weil es jemanden verletzen, ärgern, aufbringen könnte, weil es ein Tabubruch, ein Regelbruch wäre. Und diesen bildhaften Ausdruck nimmt Andra Schwarz jetzt ganz wörtlich. Sie lässt den Elefanten dem Ich folgen, ein Ich, ach so schwarz, wie es heißt, vielleicht eine kleine Signatur oder so eine Art Cameo-Auftritt der Autorin über ihren Nachnamen. Also dieses Ich sitzt jetzt in einer finsteren Situation, wobei auch typisch ist, dass es ja eigentlich immer eine dunkle, schwarze Seite hinter einer hellen gibt. Oft schwankende, ambige Begriffe verwendet werden, die mehrere Bedeutungen oder mehrere Bedeutungshöfe haben. Das Minenfeld hat natürlich seit Februar des letzten Jahres wieder den sehr todbringend wörtlichen Hallraum bekommen. Über 30% der Ukraine sind mittlerweile vermint. Aber im übertragenen Sinne spricht man von einem Minenfeld ja auch immer, wenn es um Situationen geht, die unüberschaubar komplex sind, wo man verhängnisvolle Fehltritte machen kann. Und der Elefant im Raum steht ja noch ausgerechnet in einem Minenfeld. Typisch ist auch, wo das alles stattfindet, räumlich, wo all diese Symbole, Motive zusammengedrängt werden, das ist unklar. Und tatsächlich folgen die Verse des Gedichts eher einer Logik des Traums oder einer Logik des Albtraums.
Was kann man über die Form sagen, dieser Gedichte, Alexandru Bulütz?
Ich möchte nur einen Aspekt hervorheben aus diesen Formspielen, ästhetischen Spielen von Andra Schwarz, und Maren Jäger hat das bereits erwähnt. Ich möchte das versuchen nur zusammenzufassen. Es ist ein sehr kluges rhetorisches Spiel mit der Figur der Ellipse. Und diese Figur der Ellipse kommt auch in einem sehr relevanten Gedicht vor, in dem der Vaterdiskurs eine Rolle spielt und der Vater als ein Raubtier bezeichnet wird. Und das Gedicht baut sich auf und gelangt zu einer Stelle, die wie folgt heißt, sehr kurz, das Blackout an jener Stelle im Wald unter Tannen. Das heißt, ein Blackout, wieder wird etwas ausgespart. Und diese Aussparung, diese Methode der Aussparung durchzieht den ganzen Band und das kehrt wieder in bestimmten Wendungen, zum Beispiel ein Traum lässt sich nicht ausleuchten, die Stelle bleibt verwaist, Labyrinth, unbelichtetes Archiv, an unbeleuchteten Stellen, Wolkendickicht, im Nebel bin ich die letzte meiner Art und so weiter. Das erinnert mich, aber mit diesem Hinweis will ich nicht Andra Schwarz Auseinandersetzung mit dem Frausein. Es ist ja auch ein feministisch markierter Gedichtband. Dieser Stelle erinnert mich an eine sehr berühmte Stelle in Kleists Erzählung Die Marquise von O. Dort kommt an einer sehr wichtigen Stelle der vielleicht wichtigste, bedeutendste Gedankenstrich der Literaturgeschichte weltweit, und zwar an der Stelle, wo die Marquise sozusagen nicht mehr erzählen kann, ob sie und wie sie vergewaltigt wurde. Das heißt, dieses kluge Spiel der Aussparung, ihre Sprachmagie suspendiert eine Auslegung, die Gedichte. Die Gedichte sind nicht völlig auflösbar und das macht sie auch so anziehend.
Wir hören abschließend noch ein weiteres Beispiel aus dem Tulpa-Band von Andra Schwarz.
In seinen Augen ängstliche Kaninchen, ungezähmt. Ihr Fauchen, wenn ich ihm zu nahe komme. Er sich plötzlich wegdreht von mir. Da ist etwas, was ich nicht verstehe.
Tulpa von Andra Schwarz. Wir hörten ein weiteres Beispiel, Maren Jäger. Wir haben jetzt Akte X, Twin Peaks, seltsame Phänomene, auch rätselhafte Verse gehört. Zu welchem Fazit kommen Sie denn den gesamten Band bedenkend?
Also viele Dinge geschehen mit sehr, sehr großer Finesse in diesem Band. Auch die Personalpronomen-Choreografie, könnte man sagen, ist hochinteressant. Also die Verhältnisse und Identitäten zwischen den Figuren in den Gedichten sind immer instabil, sind vage. Man fragt sich oft, in welchen Verhältnissen befinden sie sich zueinander. Sie gehen unterschiedliche, durchlaufen unterschiedliche Metamorphosen, die Kombination von Fantastik, von Paranormalem, auch die Finsternis dieses Bandes hat vielleicht ein bisschen das unverschuldete Unglück, dass die Realität unlängst ein sehr viel größerer Albtraum geworden ist, weitaus albtraumhafter, als es sich im Gedicht fabrizieren und machinieren lässt.
Vielen Dank, Maren Jäger, über Andra Schwarz, Tulpa, Poetenladen, Leipzig, 80 Seiten, 19,80 Euro. Der nun folgende Band ist da von einem ganz anderen Zungenschlag, das uns findet, wer will, des ebenfalls in der DDR früh sozialisierten Thilo Krause, 1977 in Dresden geboren. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen und promovierte 2007 an der ETH Zürich, an der er bis 2015 in der Forschung arbeitete. Seitdem ist er beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich tätig. Aber er hat auch zahlreiche Preise erhalten, darunter den Clemens-Brentano-Preis 2016 und den Peter-Huchel-Preis 2019. Was sind denn die auffälligen Differenzen zum Tulpa-Band von Andra Schwarz, Maren Jäger?
Ja, in den Gedichten von Thilo Krause sieht es sehr, sehr anders aus. Wo soll man anfangen? Also die Gedichte von Schwarz diffundieren in imaginäre Welten, während Krause versucht, wie er in der Dankesrede zum Peter-Huchel-Preis sagt, sich an die Dinge und Wörter des Alltags zu halten, Tisch zu sagen, Taube und Fenster, aber hoffentlich mehr zu beschwören als die Dinge selbst. Und es lässt sich vielleicht nicht auf die einfache Formel Fantastik versus Realismus oder auch banal, binär, männlich versus weiblich bringen. Aber man muss trotzdem sagen, dass Krause nicht auf Auflösung, sondern auf Konkretion zielt. Vom Konkreten zum Konkreten. Es geht ihm um die punktuelle Wahrheit, die Essenz der Kindheit, der Jugend bestimmter Landschaften. Und diese Landschaften sind nicht weltentrückt, sie werden nicht albtraumhaft unscharf, sondern sehr, sehr greifbar. Es sind klar erkennbare Topografien und Zeiten, vor allem die DDR der 90er. Und die Gegenstände werden sehr oft benannt, von denen die Erinnerung ausgeht. Etwa im ersten Gedicht, eine Geschichte vom Krieg, bis ich diese Dinge fand. Flosse, Schnorchel, Polystyrol. Ja. Oder hier ist des Großvaters Parteibuch. Und dann kommen dicht gedrängt die Lebensjahre des Großvaters zurück, über das Trauma der Amputation, Kauf des Hauses bis zum Kind im Faschungskostüm. Also hier wird Zeit erzählt in den Gedichten.
Genau, das ist eine ganz andere Lyrik, das uns findet, wer will. Und doch gibt es eben diese Gemeinsamkeiten möglicherweise. Sie haben den Großvater schon angesprochen. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt, denn in diesem wird der Großvater porträtiert.
Wie er spuckte auf die Partei. Ein paar kurze Jahre hatten sie ihn zu sich gezogen. Schmerz des Beins, das es nicht mehr gab. Phantom einer besseren Welt, mit dem Parteibuch beschworen, bis Großvater es dem Kader vor die Füße warf. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Parole, die zurückkam zu ihm, persönlich gebracht oder geschickt, immer fand ihn sein Buch ohne Nachricht, ohne Notiz, außer dieser. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Auch Großvater dabei. Scham zog ihn krumm, bis er sich straffte, die Rosenschere erhoben.
Alexandru Bulutz, ausgehend von diesem Großvaterausschnitt, welche Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede können zwischen Andra Schwarz und Thilo Krause denn nun beobachtet werden?
Ich denke, man könnte sagen, die Ursprünge von Traumen sind bei Andra Schwarz diffuser und darum schwerer auszumachen. Sie tritt nicht wie Thilo Krause wissend in Erscheinung, sondern tastend und integriert die dunklen Stellen mit hinein in den Text. im gehörten Ausschnitt des Gedichts von Thilo Krause steckt dann auch eine ganze sozusagen ungebrochene Erzählung, eine Geschichte vom Krieg. Dem Großvater muss ein Bein amputiert werden, das löst Scham und Phantomschmerz aus, was sich wiederum auf die Nachkommen, den Enkel, überträgt. Wir haben es hier mit einer transgenerationalen Weitergabe von Trauma zu tun, mit der Folge, dass auch der Enkel den Phantomschmerz des Großvaters spürt. Die Narration schlägt also das Elliptische, so wie wir das bei Andra Schwarz vorgefunden haben. Und diesem Komplex ist bei Thilo Krause das Politische mit unterlegt, auch das Parteipolitische, dann die ostdeutsche Nachkriegszeit und so weiter.
Genau, ein Satz des Traumaspezialisten Bessel van der Kolk weist auch möglicherweise zur Psychologie dieses Bandes, die Sie bereits angesprochen haben. Ich zitiere: Physische Achtsamkeit ist der erste Schritt, um sich zu befreien von der Tyrannei der Vergangenheit. Vorangestellt ist dieser Satz im englischen Original, dem Zyklus Gedichte mit Körper, einem von 9 Zyklen. Maren Jäger, was hat dieser Band von Thilo Krause zu tun mit Traumatisierung? Wie schaut er auf dieses Phänomen?
Ja, wie Alexandru Bulut gerade gesagt hat, ist es ja vor allem die Traumatisierung oder sind es die Traumatisierung der 2 vorausgegangenen Generationen, die aufgerufen waren, in den ersten Gedichten abgeschritten werden, psychische und physische Versehrungen, aber auch in der Generation Krause. In einem Gedicht wird einmal so ganz sacht etwas wie, ich vermute, ein Neonazi-Übergriff auf ein Du angedeutet und vielleicht noch ein anderer Gedanke, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Trauma das trifft. Krause hat ja auch 12, 13 Jahre DDR erlebt, auch wenn er im wiedervereinigten Deutschland erwachsen geworden ist, gehört eine Generation, an deren Wurzeln ihrer Kindheitswelt gekappt wurden, ja, für die das Ende der DDR und die sogenannte Nachwendekrise mit den Turbulenzen des eigenen Erwachsenwerdens zusammengefallen ist. Also Kinder, Jugendliche, die eine Identitätssuche unter verschärften Bedingungen erleben. Und Krause selbst war vermutlich noch Pionier, also hat als Kind und Jugendlicher ist er in eine Zukunft eingeübt worden, die sich nie erfüllen sollte oder ja, eine Vergangenheit, eine Kindheit, die kassiert wurde.
Nun hat man ja durchaus den Eindruck, dass die Stimmen im Text älter sind als ihr Verfasser. Woher kommt diese Annahme?
In der Tat, also ich höre da, vielleicht ist es eine literaturwissenschaftliche Deformation, ein bisschen Bobrowski-Sound raus. Und Krause macht da ja auch keinen Hehl draus, wenn er ihn seinen Mentor nennt, diese sehr kurzen, sehr lakonischen Verse, oft nur aus 1 bis 2 Worten bestehend. Und die lassen zum Teil vielleicht auch das berühmteste Gedicht der Nachkriegsliteratur anklingen. Also ich habe auch ein Echo von Günter Eichs Inventur gehört, weil was Krause ja auch vornimmt, ist eine Inventur der Dinge, der Worte, die es noch gibt und derjenigen, die verschwunden sind.
Beispielhaft dafür kann möglicherweise stehen das Gedicht Blick nach draußen, Blick nach drinnen.
Vom Wald her ziehen die Krähen übers Haus, Orion tief über der Stadt. Die Kinder Seite an Seite warten, dass der Hamster erwacht. Unter Knochen und Fell ein schnell schlagendes Herz. Die Kinder eifrig mit Resten von Brot beschäftigt, ihre Idee von Mensch und Kreatur und wie man eben zusammengehört zum Ende des Winters, im Licht der Wohnungen von Straße zu Straße, Brot und Herz, Knochen und Fell.
Blick nach draußen, Blick nach drinnen aus dem neuen Gedichtband von Thilo Krause, das uns findet, wer will. Welches Fazit, Alexandru Bulut, können wir ziehen nach dieser durchaus intensiven Lektüre?
Ich denke, dass dieser Gedichtband mit seinen Gedichten sich in die lange Reihe und Tradition der Traumagedichte einordnen lässt. Was mich ein wenig stört an diesem Band, die Gedichte sind ganz wunderbar, aber die Motti sind ein Problem. Es gibt ein Kapitel mit dem Titel Mit dem Geschmack eines zerbissenen Kerns und dort wird die Sächsische Zeitung zitiert, AfD triumphiert in den Dörfern, heißt es dort. Und dann folgt die poetologische oder poetische Phänomenologie dieser Herkunft im Osten. Und was will uns eigentlich Thilo Krause damit sagen? Ist das eine Rechtfertigung der AfD, der zuwachsenden Wählerschaft? Ist das die Connection zwischen Motto und Gedicht? Das ist für mich die einzige problematische Stelle. Ansonsten unaufdringlich, melancholisch, unbedingt zu empfehlen.
Sagt Alexandru Bulut über Thilo Krause, das uns findet, wer will, erschienen bei Hansa München, 136 Seiten, 22 Euro. Womit dieses Lyrikgespräch zu seinem Ende findet, bevor es gleich nach den nun folgenden Nachrichten im Deutschlandfunk weitergeht mit Forschung aktuell. Wir melden uns im kommenden Monat gefeiert mit zwei neuen Bänden, mit Rieke Schäffler, Lava, Rituale und Mein Nachbar auf der Wolke, einer großen Anthologie slowenischer Lyrik. Am Mikrofon heute verabschieden sich von Ihnen
Maren Jäger,
Alexandro Bulutz
und Jan Drees.